Für mich ist der Walter seit vielen Jahren ein großes Vorbild. Eben immer denkt, wenn jemand eine Woche lang fasten kann, dann ist alles gut. Und wir haben uns da getroffen. Ich war damals ein junger Christ. Ich war ja ganz früher in Wien auf der Drogenszene, so in meinem 15. bis 20. Lebensjahr war ich hier so ein Karlsplatzkind, Gumpendorfer Straße, war schwerst drogenabhängig. Bin dann in Deutschland zu Jesus gekommen und habe dann kurz drauf schon, was die waren, so in meinem Christentum, Frühstart, Wahnsinn. Und dann gedacht, ich muss alles mitmachen, fasten, beten, überall, wo jedes Angebot habe ich mitgemacht damals. Und dann habe ich den Walter kennengelernt und einige so Koryphäen aus der damaligen Pfingstbewegung. Der Edwin Jung war auch noch dort und wir haben gefastet und gebetet und immer gedacht, was sind das für außergewöhnliche Männer, oder die kommen hier und ich, der kleine René aus der Südsteiermark, nichts Gescheites braucht im Leben, darf da mitspielen. Und ich hätte mir wirklich nie gedacht, dass ich einmal mit dir gemeinsam hier so auf einer Bühne stehe. Und er ist übrigens auch noch mein Seelsorger. Also alles, was ich halt falsch mache und falsch sage, ist wegen ihm. Seelsorger hat immer recht. Und ich freue mich unglaublich, hier zu sein, auch mit Benjamin. Ich habe gemerkt, wir sind jetzt seit einigen Jahren hier am Kirche bauen in Wien. Und wir wollten einfach miteinander reden, schauen, was können wir gemeinsam auch tun hier. Und dann haben wir gesagt, hey, lass uns einfach mal die Kanzel tauschen, Grenzen abbauen, keine Angst haben voreinander und wirklich schauen, was können wir voneinander auch lernen, wie können wir gemeinsam hier in der Stadt Menschen für Jesus erreichen. Weil vor vielen Jahren war ich mal ein Mensch, ich war so froh, dass andere sich für mich eingesetzt haben, mir von Jesus erzählt haben, in mein Leben investiert haben. Und wir leben ja im Moment wirklich in spektakulären Zeiten. Ich weiß nicht, ob ihr so irgendwas mitkriegt. Wohl, ihr habt alle noch Maske auf. Da 2 Jahre Corona, wer hat das denkt, oder? Ich habe mir gedacht, ich werde ganz locker Pastor werden und werde so Kirche bauen und dann plötzlich kommt Corona und du bist Virologe und musst dich plötzlich auskennen bei allem. Und dann war endlich Corona vorbei vor 2 Wochen. Für mich, die Öffnungen war ja, jetzt ist vorbei, ich war in Florida in Urlaub und auf Weiterbildung und nach Florida habe ich mir gedacht, das gibt es nicht mehr, kommt zurück, hat es dann tatsächlich noch gegeben. Und auf einmal ist der Putin einmarschiert in der Ukraine. Ich habe geglaubt, die Welt geht unter. Wirklich, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, habe die Nachrichten eingeschaut, kenne die Geschichten noch von meiner Oma, interessiere mich auch für Geschichte und denke mir, Wahnsinn, was müssen wir denn jetzt schon wieder erleben? Und Zeiten verändern sich und ich möchte euch heute Morgen mit reinnehmen in die Geschichte von Nehemia, der in einer Zeit gelebt hat, die sich auch verändert hat damals für ihn. Und ich würde gerne noch kurz am Anfang beten. Darf ich das? Wohl, darf ich. Jesus, ich danke dir, dass du heute zu uns redest und dass du heute unsere Gedanken auf dich richtest, unser Herz öffnest, dass wir heute genau das hören, was wir heute zu hören haben. Amen. Nehemia hat 400 Jahre vor Christus gelebt. Und der war in einer Zeit, wo das Volk Gottes, die Israelis, die wurden damals entführt, weggeführt. Die haben nicht mehr daheim gewohnt. Und falls euch mein Dialekt auffällt, ich komme aus der Südsteiermark, ja, das nicht erschrecken, das bin ich. Kann nicht anders. Und Der ist da weggeführt worden und die haben quasi so die babylonischen Exiljuden, haben die damals geheißen. Und er war einfach weit weg von daheim und hat unglaublich gelitten. Er hat zwar eine gute Position gehabt, er war der Mundschenk vom König, das heißt, er hat müssen vorprobieren. Als Steirer habe ich sofort gewusst, was das heißt. Da dürfen wir den Wein vorher probieren. Gell? Für den Job hätte ich mich auch beworben. Und das war aber 25 Jahre lang, hat er zurückgeschaut in die Heimat und die Mauern von Jerusalem, die waren platt. Und wenn man damals so schaut, was bedeutet das, die Mauern waren Identität, die Mauern von der Stadt waren Schutz, die Mauern von der Stadt waren etwas vom Wichtigsten, was damals für die Leute gegeben hat. Und es hat sein Herz zerbrochen. Und eines Tages ging er zum König und hat gesagt, König, ich bin Jude, bei mir zu Hause ist alles kaputt. Ich möchte gern mal in die Heimat schauen, wie es ausschaut. Weißt du, und da spürst du schon diesen tiefen Drang. Der war nicht irgendwie zufrieden mit seinem Job. Jetzt bin ich weg von daheim und jetzt bin ich halt dort. Alles gut, vergiss die Vergangenheit. sondern er hat gesagt, hey, es liegt mir am Herzen, wie geht es meinem Volk? Und wenn du heute in die Gesellschaft schaust, wenn du in die Stadt schaust, wenn du die Menschen anschaust, oftmals weiß ich genau, was dieser Nehemia gefühlt hat. Ich schaue mal vor durch die U-Bahn und schaue mal die Leute an und denke mir, es muss irgendwas passieren. Und ich denke mir, so hat sich der auch gefühlt. Und der König hat ihm erlaubt und hat gesagt, das war damals nicht so einfach. Die Angestellten waren ja keine Angestellten, das waren ja Sklaven. Und der hat gesagt, okay, geh nach Hause und schau dir das einmal an. Und dann kommt der entscheidende Moment, das ist der erste Punkt heute. Nehemia sieht, was sein könnte. In Jeremia 2, Vers 11 bis 12 steht, als ich nach Jerusalem kam und 3 Tage dort gewesen war, machte ich mich nachts auf mit ein paar Männern. Er hat sein Team dabei gehabt. Ich hatte noch niemand davon erzählt, was Gott mir als Plan für Jerusalem ins Herz gelegt hatte. Und hier ist der entscheidende Vers. Er hat gesagt, ich hatte noch niemandem davon erzählt, was Gott mir als Plan ins Herz gelegt hatte. Nehemia ist nicht einfach in die Stadt gegangen und gesagt, ja, jetzt werde ich irgendwie die Stadt verändern und werde was rocken und so weiter, sondern Gott hatte ihm einen Traum, einen Plan ins Herz gelegt und er ist aufgrund dieser Idee gegangen. Er ist nicht gegangen, weil er denkt hat, ey, das muss so sein, sondern er ist gegangen und hat einfach die Dinge mit Gottes Augen gesehen. Er ist in eine zerstörte Stadt gegangen und hat die Dinge mit Gottes Auge gesehen. Und das ist für mich auch ein wichtiger Punkt, wie wir durchs Leben gehen. Siehst du die Dinge, wie sie sind? Das ist unsere Spezialität als Österreicher. Wir sehen ja nicht nur das, was ist, wir sehen ja auch das Schlechte, was passieren könnte. Oder siehst du die Dinge, wie sie in positiver Art und Weise sein könnten? Nehemia ist in diese Stadt gegangen. Und er hat offensichtlich die kaputte Mauer gesehen. Und ich stelle mir das so vor, der ist da reingegangen und hat sich da irgendwann einen erhöhten Punkt gesucht und hat die kaputte Stadt gesehen, hat geschaut, ah, die Stadt ist kaputt, aber er hat das Ganze mit Gottes Augen gesehen und er hat durchgeschaut und hat gesehen, aha, ich sehe die Stadt, wie sie schon aufgebaut sein könnte. Vielleicht bist du traurig in deinem Leben und siehst viel Trauer um dich herum, aber mit Gottes Augen in der Zukunft siehst du vielleicht schon, wie du wieder happy sein kannst, weil Gott sagt, er möchte uns Freude schenken. Und dein momentaner Zustand ist nicht das letzte Wort in deinem Leben, weil Gott hat einen Plan der Freude, auch in schwierigen Umständen für uns. Vielleicht siehst du dich selber oder dein Umfeld in finanziellen Herausforderungen, eben Wirtschaftskrise, alles schlimm und so weiter. Und du könntest echt verzweifeln machen, wenn du die Aktienkurse anschaust. Aber vielleicht siehst du in Zukunft, Gott ist mein Versorger und ich werde genug Geld haben, genug Ressourcen haben, um das zu tun, was er mir aufgetragen hat. Vielleicht gehst du durch die Stadt wie ich manchmal und denkst dir, okay, die Jugend heute, alle drogensüchtig, alle böse, aber vielleicht siehst du in Zukunft die junge Generation worshipen. Vielleicht siehst du eine Generation, die Gott anbetet. Vielleicht sehen sie es selber noch nicht, aber du hast den Blick Gottes, dass das sind Menschen, die so leidenschaftlich und so sensibel sind, dass sie eines Tages den Heiligen Geist erleben werden. Vielleicht gehst du durch die Stadt in die großen Kirchen und denkst, Wahnsinn, die Kirchen sind alle leer. Aber du siehst mit Gottes Augen, weil für Gott nichts unmöglich ist, eines Tages werden die Kirchen voll sein, die Menschen werden Jesus feiern und du hast den Blick Gottes, wie Nehemia den Blick Gottes hat über einer zerstörten Stadt. Du kannst alles einbauen in deinem Leben und dir denken, vielleicht geht es ja um ein sinnloses Leben, aber vielleicht lebst du eines Tages ein Leben für Gott. Vielleicht bist du Single und du siehst dich selber schon verheiratet. Ich habe mal gehört, jemand so sagen, weißt du, was echter Glaube ist? Wenn du eine Kirche mietest, einen Termin ausmachst und noch keinen Partner hast. Vielleicht bist du krank und siehst dich selber wieder gesund. Vielleicht denkst du, ich brauche ein Wunder und siehst, Gott wird ein Wunder tun, entweder durch Ärzte oder durch seinen Heiligen Geist in meinem Leben. Ich habe das letztes Jahr erlebt, wie ein Gesundheitssystem mir das Leben gerettet hat. Vielleicht lachst du jetzt und denkst da, wieder so ein Motivationsprediger. Ist genau richtig. Ich möchte dich heute motivieren, Gott zu glauben und Gott zu vertrauen. Und wenn wir so von Träumen hören, dann denken wir immer, das sind so die großen Dinge, die wichtigen Dinge im Leben. Erweckung, ganze Länder werden verändert, Kriege werden beendet. Das brauchen wir, das müssen wir glauben, aber kann ich dir etwas sagen? Gott kümmert sich auch um deine kleinsten Anliegen in deinem Leben, die noch so unmöglich zu sein scheinen. Nehemia machte sich ein Bild von dem, was sein könnte. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von mir auch. Ich war Anfang letzten Jahres, habe ich mir so gedacht, ich wünsche mir eigentlich schon seit über 20 Jahren ein Motorrad. Ich hatte genau ein Bild, was ich brauche, großer Motor, VMAX, 5 Millionen PS und das war genau wichtig. Und ich ging eines Tages in meine Tiefgarage, damals haben wir noch in Simmering gewohnt, ja, da kann man auch wohnen. Und wir haben in Simmering gewohnt und in der Tiefgaragenplatz. Und vor meinem Auto war ein freier Motorradparkplatz. Ich hatte kein Geld, ich hatte keine Möglichkeit, ich wusste nicht, wie das funktionieren soll. Woher soll ich ein Motorrad bekommen? Und ich bin einfach in die Tiefgarage gegangen und ich habe von einem Afrikaner gehört einmal, dass er sein Fahrrad visualisiert hat und gesagt, er hat so getan, als wenn er ein Fahrrad hätte und ist so durch den Garten gefahren. Und ich habe mir die Geschichte überlegt, und habe mir gedacht, das könnte ich ja auch probieren, sieht mich ja niemand. Und dann habe ich Folgendes gemacht, ich zeige euch da ein Video. Ja, du lachst jetzt, das habe ich wirklich gemacht, oder? Wir haben das natürlich nachgestellt und ich mir denke, ja, ich muss das, ich will unbedingt ein Motorrad und Gott bitte, hilf mir und das ist der erste Schritt, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Dann ging ich in die Seelsorge, haben mit dem Walter geredet. Nach dem zweiten Gespräch hat der Walter gesagt, René, wir haben festgestellt, Gottes Weisheit ist, du brauchst unbedingt ein Motorrad, kauf dir doch eins. Und ich habe mir Motorrad googelt, habe es ihm geschickt und dann hat er gesagt, ja super Ding, das passt perfekt zu dir, vielleicht ist der Motor ein bisschen überdimensioniert, aber gut. Dann hatte ich kein Geld, habe ich meinen Freund angerufen, der gesagt, ja, ich wollte eh noch mal Geld schenken, ich schicke dir ein Kuvert. Dann habe ich plötzlich die Kohle gehabt, am Donnerstag bin ich das Motorrad anschauen gegangen und am Montag drauf habe ich es angemeldet und dann ist Folgendes passiert. Ich weiß nicht, was das mit dir macht, aber 1700 Kubikzentimeter am Sonntagmorgen klingt doch cool, oder? Sag, außergewöhnlich. Oder der Walter lacht, freut sich, wann gehen wir fahren, wann ist die Saison. Und weißt du, ich merke, Gott ist in meinen kleinen Details und kümmert sich um mich. Und ich bin so glücklich mit dem Motorrad. Nicht, dass das Motorrad mir irgendwie eine Erlösung gibt oder was, sondern ich merke, Gott liebt mich auch in den kleinen Details. Ich habe 20 Jahre lang drauf gewartet. Vor 20 Jahren hätte ich mich sofort umgebracht mit dem Ding und heute kann ich sagen, ich kann das auch handeln. Der Creative Director von Disney sagt, if you can dream it, you can do it. Auf Deutsch, geht nicht, gibt's nicht. Meine Bibel ist ein Buch, in dem es unmöglich nicht gibt. Jesus hat gesagt, er möchte einfach, dass wir zu ihm kommen mit allem, was wir brauchen, mit allem, was wir uns wünschen. Wir werden vielleicht nicht alles so bekommen, wie wir uns das vorstellen, aber in der Bibel steht, dass Gott für all unsere Dinge sorgt, die wir brauchen und darüber hinaus. Der zweite Punkt ist, Nehemia handelt gemäß seiner Vision. Hier kommt der entscheidende Punkt, wenn du eine Vision hast und nicht danach handelst, ist es eigentlich nur ein Tagtraum. Es gibt eine Geschichte von einem Bauer. Ein Bauer trifft seinen Freund und die treffen sich am Feld und laufen so übers Feld und der eine Bauer sagt zum anderen Bauer, also der Freund sagt zum Bauer, hey, gewaltig, was du hier vollbracht hast, oder? Gewaltig, wie Gott dieses Land gesegnet hat und wie wunderbar es wächst und so ordentlich und schwärmt über den wunderbaren Acker und über das Feld vom Bauern und schwärmt und schwärmt und schwärmt. Und der Bauer ist ganz mürrisch geworden, ist sauer geworden und er sagt, du hättest das Feld mal sehen sollen, als es Gott selbst überlassen war. Wenn wir glauben, müssen wir auch gemäß unserem Glauben handeln. In Hebräer 11, Vers 1 steht, was ist also nun der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Vor 11 Jahren hatte ich die Idee oder man hat mich gefragt, ob ich Pastor werden will und im ersten Moment habe ich mir gedacht, na, irgendwie, das ist langweilig. Und wer will schon Pastor werden? Ja? Und dann hatte ich irgendwie einen Traum, dass Gott in Österreich etwas bewegen will und dass wir eine Kirche gründen könnten. Und wir haben einfach angefangen und ich habe gemerkt, es hat sich nicht von selber entwickelt, sondern wir mussten etwas tun und gemäß unserer Vision handeln. Es braucht immer einen Schritt. Es braucht immer eine ganze Kirche, die arbeitet, eine ganze Kirche, die spendet, eine ganze Kirche, die betet. Es geht nicht alleine, auch in dieser Stadt werden wir alleine nicht die 2 Millionen Menschen erreichen. Du wirst nicht alleine plötzlich deine Freunde zu Jesus führen, sondern wir werden gemeinsam hier arbeiten müssen und gemäß dem, was wir glauben, wünschen und hoffen, auch handeln müssen. Wenn ich in die Bibel schaue, dann sehe ich Männer und Frauen, Paulus, Petrus, Johannes, die haben ihr Leben förmlich, wahrhaft aufgegeben, gemäß dem, was sie geglaubt haben. Der dritte Punkt ist, Nehemia kämpft für seine Vision. Eines ist sicher, sobald du eine Vision hast, sobald du einen Traum hast, sobald du das tun willst, was Gott dir gesagt hat, egal ob es jetzt im Kleinen oder im Großen ist, wirst du Widerstand erleben. In Nehemia 4, Vers 1 bis 2 steht, als Sanballat und Tobia und die Araber, Ammoniter, Aschdoditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauern Jerusalems Fortschritte machte und die Lücken in der Mauer zu schließen begann, kochten sie vor Zorn, also die Feinde kochten. Sie schlossen sich zusammen und planten, in Jerusalem einzufallen und Verwirrung in der Stadt zu stiften. Liebe Freunde, es ist Kampf. Am Ende ist der Bau am Reich Gottes Kampf. Alles, was wir nicht halten, wird der Feind versuchen, wieder einzunehmen. Deine Kinder werden nicht von selber groß, deine Kirche entwickelt sich nicht automatisch, deine Jugendarbeit, du wirst um jeden einzelnen Mensch kämpfen. Gott sagt, er baut mit uns, er hilft uns, er segnet uns, aber wir werden letztendlich auch hier stehen und unser Leben im Reich Gottes auch einsetzen. Was ist unser Kampf oft? Das ist mein Unglaube. Ich glaube es einfach nicht, dass Gott was tun kann. Meine Angst. Ich habe Angst, es könnte mich was kosten. Oder meine Emotionen. Hat jemand Emotionen von euch? Mich schleudert es die ganze Zeit. Ich weiß nicht, der Walter ist immer so, souverän, gell? Und ich bin Walter, immer wenn ich unten bin, Walter, dann rufe ich ihn an, schreibe WhatsApp, Walter. Ich weiß nicht, irgendwie ist es, manche schleudert es mehr, mich die ganze Zeit. Meine Frau nicht, die ist auch so, vielleicht ist, meine Frau ist auch Schweizerin, wie der Walter, das liegt an euch. Die Schweizer sind immer stabil, neutral oder immer da oben oder kümmern sich, das geht uns nichts an, wir machen nicht mit, gell? Krieg in Europa, wir machen nicht mit. Geht uns nichts an. T.D. Jake sagt, Gefühle sind Saboteure der Berufung und Bestimmung. Deine Berufung und deine Bestimmung wird oftmals angegriffen von uns selbst. Was, dann ist wieder irgendjemand beleidigt, dann rennt jemand davon, dann sagt jemand was Böses zu dir und dann rennen Leute aus der Kirche. Und am Schluss sind sie eh wieder am gleichen Punkt. Also es bringt nichts. Emotionen sind gute Helfer und schreckliche Meister. Habe ich auch von Walter gelernt. Eigentlich hätte er das predigen können. Der Teufel heißt Diabolos, der Durcheinanderbringer. Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel, euren Feind, gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Im Psalm 27, Vers 3 steht: Ein mächtiges Heer umzingelt mich, dennoch fürchte ich mich nicht. Auch wenn sie mich angreifen, bleibe ich voller Zuversicht. Was mir gefällt an den Leuten um den Nehemia, dass sie gekämpft haben in der Stadt. Sie haben gekämpft mit der einen Hand und mit der anderen Hand haben sie gearbeitet. Das ist eine Maurerkelle übrigens für die Wiener, die studierten. Mit dem kann man arbeiten. Das kann man mit den Händen, was so, richtig. Kämpfen, arbeiten. Also bei uns in der Kirche muss ich das immer erklären, wenn so, was ist das, Butterbrot? Na, und das Krasse ist, die Menschen haben gearbeitet am Reich Gottes, die haben gekämpft, geistlich gekämpft, gebetet, gespendet, die haben Vollgas gegeben an der Mauer und haben aber auch nicht aufgehört zu arbeiten. Weißt du, das Reich Gottes ist nicht nur ein Job oder so, das ist immer eine Kombination aus Vision, ich glaube und vertraue Gott, schaue nach vorne, ich kämpfe für meine Familie, für Werte, ich halte das Schwert vom Wort Gottes hoch und ich kämpfe und sage, hey, ich möchte etwas bewegen und gleichzeitig, wenn irgendwo ein Klo dreckig ist, putzen wir es halt gemeinsam und regen uns nicht auf, dass es nicht geputzt ist. Ich rede hier zu Wienern. Wir finden das Haar in der Suppe immer, das ist auch ein Talent. Der vierte Punkt ist, Nehemia gibt nicht auf. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste in unserem Leben, nicht aufgeben. Weißt du, die Leute sind hingegangen und haben einfach die Mauer aufgebaut. 95 Jahre war die Mauer in Schutt und Asche. Das ist eine lange Zeit, 95 Jahre. Die letzten 95 Jahre haben wir es geschafft in Europa, zwei Weltkriege, was weiß ich, was wir alles verbrochen haben. 95 Jahre war die Mauer in Schutt und Asche und der Mann hatte den Glauben nicht verloren, dass es besser werden könnte. Und dann steht hier Nehemia 6, Vers 15 bis 16, am 25. Tag des Monats Elul, nach 52 Tagen, wurde die Mauer vollendet. Als alle unsere Feinde davon erfuhren, fürchteten sich die benachbarten Völker und verloren den Mut, denn sie erkannten, dass wir dieses Werk mit der Hilfe unseres Gottes ausgeführt hatten. Jesus hat gesagt, ich baue meine Gemeinde mit euch. 52 Tage, bin ja aus der Südsteiermark, aber das weiß ich, das Jahr hat 52 Wochen. 52 Tage haben sie gekämpft, gearbeitet, gebetet, die Vision nicht verloren. Es sind 52 Wochenenden, 52 Wochen, an denen wir am Reich Gottes bauen und arbeiten. Jeden Sonntagmorgen sind wir hier, jeden Sonntag beten wir, jeden Sonntag laden wir Menschen ein. Komm in die Kirche, nicht weil die Kirche dich rettet, sondern weil wir hier eine Message haben, die dich rettet letztendlich. 52 Sonntage. Da denkst du dir manchmal, es ist langweilig. Also ich denke mal, es ist alles 52 Sonntage. Jeden Sonntag das Gleiche. Jeden Sonntag rege ich mich auf über irgendwas. Also ich weiß, ob du dich auch immer aufregst, aber bei mir, ich finde immer was. Dann denke ich mir, na, muss es, warum, also nicht bei euch, bei uns, warum singt ihr immer noch falsch? Auch nicht bei uns, aber habe ich schon erlebt, darf das wahr sein? Jetzt haben wir wirklich noch den Kleinen.